Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, hier in Ansbach sein zu können. Es ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich nach Ansbach gekommen bin. Habe noch nicht so viel von eurem schönen Städtchen gesehen. Es war recht dunkel und grau. Aber ich bin sehr froh, hier sein zu können. Ich bin gebürtiger Rostocker, wohne aber seit etlichen Jahren in Stuttgart. Und da bin ich in der Gemeinde Stuttgart-Bad Cannstatt mittlerweile tätig als Bibelarbeiter, als Missionar. Und vielleicht habt ihr von unserer Internetseite gehört, Joel Media TV. Wer hat von euch von Joel Media TV gehört? Ah, herrlich. Auf www.joelmediatv.de könnt ihr jede Woche die Sabbatschulbetrachtung anschauen. Ihr könnt jede Woche ein Offenbarungsseminar anschauen und viele andere Beiträge, die wir immer dort hochladen. Und das ist etwas, was ich in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv betrieben habe. Ich habe durch meine Tätigkeit für den Herrn die Gelegenheit, eine ganze Reihe von Ländern zu besuchen. Ich war gerade vor 2 Wochen in China gewesen und vielleicht kann ich euch morgen mehr darüber erzählen. Aber ich bin heute nicht hergekommen, um euch von China zu erzählen oder von anderen Dingen, sondern wir wollen gemeinsam über das Buch Daniel sprechen. Lass mich mal einfach mal mit folgender Frage beginnen. Wer von euch hat schon mal das Buch Daniel ganz durchgelesen? Einige. Nicht nur einmal, sagt einer. Einige sind schon ausführliche Daniel-Studenten. Das Buch Daniel ist ein besonderes Buch, gehört zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Und ihr habt euch gewünscht, dass wir gemeinsam diesem Wochenende das Buch Daniel ein wenig studieren. Ich möchte euch gleich vorneweg sagen, es ist unmöglich, an einem Wochenende die Schätze zu heben, die das Buch Daniel in sich birgt. Es ist völlig unmöglich. Aber wir wollen gemeinsam einige Schwerpunkte setzen, wir wollen gemeinsam einige Hauptthemen aus dem Buch Daniel, insbesondere aus den prophetischen Kapiteln, herausgreifen. Und wir wollen auch gleichzeitig einige Techniken kennenlernen, wie ihr dann auch weiter studieren könnt und weiter diese Themen vertiefen könnt. Heute Abend ist unser Thema überschrieben, den Code entschlüsselt. Wenn ihr das Buch Daniel gelesen habt und ein wenig euch mit dem Buch beschäftigt habt, dann wisst ihr, dass es in diesem Buch Prophezeiungen gibt. Das ist keine große Neuigkeit. Und diese Prophezeiungen sind nicht so geschrieben, dass beim ersten Lesen sie jedermann sofort verstehen kann. Und wir wollen uns heute ein bisschen Gedanken machen, wie man diese Prophezeiungen entschlüsseln kann. Vor einiger Zeit, da machte ein amerikanischer Journalist großes Aufsehen, indem er behauptete, er hat den Bibelcode geknackt. Habt ihr was von dem Bibelcode gehört? Der Bibelcode, das war eine Theorie, wonach man die Bibel nicht einfach so lesen sollte, wie sie da steht, sondern wo man den hebräischen Text nehmen sollte und dann nach einer gewissen Theorie jeden x-beliebigen Buchstaben zählen sollte, also jeden 7. Buchstaben oder jeden 23. Buchstaben oder jeden 85. Buchstaben und dann kommen so bestimmte Muster raus und wenn man also jeden 87. Buchstaben oder jeden 4. Buchstaben rauspickt in einem bestimmten Raster, dann entstehen da Wörter. Und wenn man nur lange genug sucht, dann findet man die Wörter von Politikern, dann findet man die Wörter von Raketen, man findet die Wörter von irgendwelchen Staaten, man findet alles Mögliche. Und jener Wissenschaftler hat geglaubt, er hat jetzt endgültig die Bedeutung der Bibel entschlüsselt. Das ist natürlich großer Unfug. Aber immer wieder gibt es viele Menschen, die glauben, durch irgendeine Geheimoperation hinter die Bedeutung der Bibel zu kommen. Und wir wollen uns heute Abend Gedanken machen, wie kommen wir hinter die Bedeutung dieser etwas verschlüsselten Prophezeiung des Buches Daniels. Und ich habe so die Gewohnheit, bevor ich anfange, die Bibel zu studieren, knie ich mich meistens nieder, spreche ein kurzes Gebet. Und wenn ihr das mit mir gemeinsam machen wollt, würde ich mich sehr freuen. Lasst uns kurz niederknien, ein Gebet sprechen und dann geht's los. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für die Gelegenheit, dein Wort zu studieren. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir das Buch Daniel haben. Und wenn wir jetzt einige interessante Dinge lernen wollen, so möchten wir dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist. Bitte halte alles Störende fern und sprich du zu unseren Herzen. Das bitte von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen. Wie schon angeklungen ist, das Buch Daniel, insbesondere die prophetischen Kapitel, sind in einer Sprache geschrieben, die durchaus nicht sofort verständlich ist. könnt ihr mir sagen, welche Kapitel im Buch Daniel würde man zu den prophetischen Kapiteln zählen? Welche Kapitel wären das?
7, 8, 11,
2. 2? 7? 8? Welches Kapitel noch? 9? Und vor allem 11. Also 10 und 12 könnte man vielleicht doch auch dazu zählen, aber 10 ist wirklich nur der Vorspann zu 11 und 12 quasi dann der Epilog zum ganzen Buch. Also vor allem 11 noch. Es gibt auch einige andere Bücher, einige andere Kapitel, die mehr geschichtlich sozusagen sind. Daniel 1 zum Beispiel, Daniel 3, 4, 5. Und mit denen wollen wir uns an diesem Wochenende nicht so sehr beschäftigen, obwohl es sich auch sehr lohnt, die zu studieren. Wir wollen uns heute mal direkt in diese berühmten, symbolischen, prophetischen Kapitel wagen und mal einen anderen Ansatz wählen, als er meistens gewählt wird. Ich weiß nicht, wem es so ähnlich gegangen ist wie mir. Ich bin in der Adventgemeinde groß aufgewachsen. Kann ich meine Hände sehen, wer von euch ist in der Adventgemeinde aufgewachsen? Oh, viele von euch. Dann gehe ich davon aus, dass die meisten von euch auch relativ früh, sei es durch die Kindersabbatschule, sei es durch das regelmäßige Besuchen von Gottesdiensten, dass sie relativ früh mit den grundlegenden Auslegungen von Daniel vertraut gemacht worden seid. Nicht wahr? Ihr habt alle von dem Standbild gehört und so weiter und so fort. Ihr kennt die Reiche. So ist es auch mir gegangen, bis ich eines Tages meine jetzige Frau kennengelernt habe. Und sie war nicht in der Adventgemeinde groß geworden, sondern sie war evangelisch. Und sie kannte Jesus und sie wusste vom Evangelium, aber von irgendwelchen Weltreichen in Daniel hatte sie noch relativ wenig gehört. Und eines Tages fragte sie mich: Christopher, kannst du mir nicht erzählen, wie kommt ihr da auf diese Auslegung vom kleinen Horn und wie seht ihr das da mit dem und jenem und solchen? Das habe ich noch nie gehört. Und ich habe gesagt, naja, kein Problem, komm mal her. Meine Bibel aufgeschlagen zu Daniel 7 und dann soll es losgehen. Das Problem war, ich wusste genau, wo ich rauskommen wollte. Ich hatte aber keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Ist jemand von euch schon mal so gegangen? Ihr wisst eigentlich ziemlich genau, was wir da eigentlich glauben, was da wohl am Ende rauskommen muss. Aber jetzt den Weg von dem reinen Text zu dem Ergebnis, das war mir gar nicht so einfach. Und ich glaube, das hindert uns manchmal auch, offener und frei über unseren Glauben zu reden. Ich kann mich erinnern, wie ich etwas verzweifelt da saß. Sie war mit großen Augen, wollte jetzt etwas lernen. Und ich habe mich gefragt, ja meine Güte, was hat denn Mark Finley damals nochmal gesagt? Und das hat mir eine Sache gelehrt. Nämlich, dass es nicht ausreicht zu wissen, was ich glaube, sondern ich muss auch wissen, warum ich es glaube. Und ich sollte auch in der Lage sein, zumindest mal die grundlegenden Dinge meines Glaubens mit der Bibel in der Hand begründen zu können. Ja? Und so wollen wir uns heute ein bisschen Gedanken darüber machen, wie wir diesen prophetischen Kapiteln Daniel 2, 7, 8 und so weiter zu Leibe rücken können. Bevor wir das tun, ein erster Hinweis aus 2. Petrus 1, Vers 20. Ganz bekannter Vers, 2. Petrus 1, Vers 20. Bevor wir alles andere besprechen, so müssen wir eine Sache sehr deutlich verstehen. In 2. Petrus 1, Vers 20 heißt es: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass, wie viel Weissagung?
Keine.
Dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Schon mal die Meinung gehört, naja, du legst das so aus, ich leg das so aus, meine Kirche sieht das so, deine Kirche sieht das so, die andere Kirche sieht das so, jeder legt die Bibel so aus, wie er möchte. Schon mal gehört? Das ist so die allgemeine Einstellung. Liest du die Bibel, wie du möchtest, ich lese sie, wie ich möchte, und ob ich sie lese oder nicht, das ist alles meine Sache und jeder legt die Bibel so aus, wie er möchte. Aber die Bibel selbst sagt, von allen Dingen ist das der falscheste Ansatz. Das allererste, was wir lernen müssen: Ich habe nicht das Recht, Daniel auszulegen. Mit anderen Worten, weder ich noch du haben überhaupt die Aufgabe von Gott bekommen, das auszulegen. Es ist nicht unsere Deutung, nicht unsere eigenmächtige Deutung. Also wenn jemand euch sagt, also ich glaube, das kleine Horn in Daniel 7 könnte das und das sein, dann könnt ihr sagen, halt, stopp. Wenn jemand sagt, ich habe so viele Geschichtsbücher gewälzt und ich glaube, dass es diese Macht, dann dürft ihr wissen, selbst wenn er recht hat mit seinem Resultat, die Bibel ist dagegen. Die Bibel möchte, dass wir nicht selbst die Bibel auslegen, sondern, ja Moment mal, ja, wenn wir sie nicht auslegen, wer legt sie dann aus? Schaut mal mit mir in Vers 21, dort heißt es, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also die Bibel sagt, die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und dann lesen wir mal 1. Korinther 2 und dort Vers 13. 1. Korinther 2 und dort Vers 13. Dort sagt die Bibel, und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, geistlich erklären. Wenn etwas Geistliches, das heißt die biblischen Prophezeiungen sind vom Heiligen Geist gegeben, die sind geistlich, dann können sie nur erklärt werden durch etwas Geistliches. In anderen Worten, biblische Aussagen können nur durch andere biblische Aussagen erklärt werden. Jetzt haben wir alle die gleiche Bibel? Ja oder nein? Ja, wir haben verschiedene Übersetzungen, das stimmt. Aber mal abgesehen davon, dass verschiedene Übersetzungen, verschiedene Facetten des gleichen Textes, haben wir die gleiche Bibel? Wir haben die gleiche Bibel. Das heißt, egal welcher Kirche ich angehöre, egal wie ich aufgewachsen bin, egal was ich sonst alles gehört habe, rein theoretisch müssten wir alle zu dem gleichen Schluss kommen können, wenn wir einfach diese eine Bibel, die wir haben, sich selbst auslegen lassen. Und das trifft natürlich in besonderer Weise auch auf Daniel zu. Wir wollen jetzt einfach direkt hineintauchen und hineinspringen in das erste Kapitel, das man prophetisch nennen kann, in Daniel 2. Wir werden heute nur wenige Minuten dort verbringen, weil wir dann noch zu Daniel 7 und 8 gehen wollen. Aber wir wollen einfach nur ein bisschen hier was lernen. In Daniel 2, und ich bin mir sicher, alle kennt die Geschichte. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt von Daniel 2, verweise ich euch auf unsere Internetseite. Da haben wir einen ganzen Vortrag über Daniel 2 genannt, der Ausweg. In Daniel 2, da gibt es das berühmte Standbild. Und wir können das mal gemeinsam lesen. In Daniel 2 und dort ab Vers 31. Nebukadnezar, der König von Babylon, hat einen Traum gehabt und er kann den Traum nicht deuten. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, Daniel wird von Gott gesandt, um ihm diesen Traum zu deuten. In Vers 31 heißt es, du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Er stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Also wir können uns vorstellen, der König träumt von einem Standbild. Wahrscheinlich haben die meisten von euch schon sein Bild gesehen. Hätten wir jetzt was zum Schreiben gehabt, hätte ich das aufgemalt. Aber ihr könnt euch das vorstellen, dass ein Mensch, vielleicht sah aus wie ein Soldat, vielleicht auch nicht, ein Standbild. Jetzt, wenn ihr den Text liest, was wird uns über das Standbild gesagt? Wir wollen es ein bisschen interaktiv machen. Will ich nur einen Vortrag halten, ihr könnt ruhig was sagen. Wie wird dieses Standbild beschrieben? Das ist schrecklich anzusehen, ja? Also die meisten Standbilder, die ich gesehen habe in deinen Seminaren, waren gar nicht so schrecklich. Also muss ein furchterregendes Bild gewesen sein. Was noch? Was können wir noch lernen? Schaut in den Text.
Außergewöhnlich aus verschiedenen Materialien.
Es war außergewöhnlich. Was war außergewöhnlich nach der Bibel?
Sein Glanz.
Sein Glanz. Ist euch mal aufgefallen, dass das Bild geglänzt hat? Dieses Standbild war ein glänzendes Standbild und es war außergewöhnlich glänzend. Was noch? Gibt es noch etwas, was wir lernen können? Es war furchterregend, es hatte außergewöhnlichen Glanz. Und was noch?
Aus verschiedenen Materialien.
Das wissen wir, aber das steht noch nicht in dem Vers. Schaut in den Vers. Schaut in den Vers. Schaut nicht, kramt nicht in eurem Wissen, sondern schaut in den Vers. Wir wollen heute, in diesem Wochenende möchte ich euch herausfordern, den Text auszuquetschen, ja, das, was dort steht. Was wissen wir noch? Aus dem Vers, Vers 31. Es war furchterregend, das war der außergewöhnliche Glanz und?
Großes.
Es war groß oder gewaltig, ja, je nach Übersetzung. Das heißt, es war nicht ein kleines Bild, es muss überdimensional gewesen sein. Okay, gehen wir weiter. Wie schon angekündigt worden oder angeklungen ist, es bestand aus mehreren Metallen. Das heißt in Vers 32, das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel und Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Können Sie das vorstellen? Der Kopf war aus?
Gold.
Gold, die Brust war aus?
Silber.
Silber, Platten waren aus Erz oder Kupfer oder Bronze in der Übersetzung. Und dann haben wir Eisen und unten Eisen und Ton. Jetzt beobachten wir mal das. Wenn wir einfach nur diese Dinge beobachten, was können wir feststellen? Gold, Silber, Bronze, Eisen.
Ja, nehmen ab am Wert.
Sie nehmen ab an Wert. Das ist ähnlich wie bei den Olympischen Spielen. Ich war der Erste kriegt Gold, der Zweite kriegt Silber, der Dritte kriegt Bronze. Das nimmt ab. Und unten ist nur noch, ist nicht mal nur Eisen, es ist ein bisschen mit Lehm, mit Ton vermischt. Das ist wirklich sehr wertlos. Was noch? Gibt es noch etwas, was wir beobachten können? Das ist das Klassische, das wissen wir nicht, wahr? Der Wert nimmt ab. Gibt es noch was wir beobachten können? Das ist etwas, was meistens... Ja, ich lasse das mal ran.
Die Materialien werden immer härter.
Ganz genau. Sie werden immer härter. Gold ist das weicheste Metall. Mit Ausnahme des Tons unten, da passt es dann nicht mehr ganz. Aber generell werden die Metalle härter. Sie nehmen ab an Wert, aber sie werden härter. Okay. Jetzt, wenn ich euch sagen würde, ich glaube, dass Gold... Sagen wir mal, Gold ist Europa, Silber ist die USA, Bronze ist China und Eisen, wir nehmen einfach Eisen.
Russland.
Russland und Eisen und Ton sind dann die ganzen zentralasiatischen Republiken, was auch immer. Was würdet ihr sagen? Schaut, hier ist der, ich habe das, wenn ich Bibelstunden gebe, mache ich das jedes Mal. Daniel 2 ist eine meiner ersten Bibelstunden, die ich mit den Menschen gebe, wenn sie die Bibel kennenlernen wollen. Und ich mache das jedes Mal. Ich zeichne die Materialien und dann sage ich, schau her, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Glaubst du mir? Das ist interessant. Viele sagen, ja, das klingt logisch. Die USA haben den meisten Wert, aber Europa hat so den meisten Wert in ihrer Meinung auch, ist aber ein bisschen schwach, nicht wahr? Und dann die USA sind und so weiter und dann... Und dann sage ich, kannst du dich erinnern, dass wir gerade gelesen haben, es ist nicht Sache eigener Deutung? Also, wer soll uns das auslegen? Daniel ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Alle Daniel-Kapitel, angefangen von Daniel 2 bis zu Daniel 11, haben die ein und dieselbe Struktur. Es ist immer das Gleiche. Erst kommt eine Vision und gleich danach die Erklärung. Das ist eigentlich ganz wunderbar, nicht wahr? Erst die Vision, gleich danach die Erklärung. Und wir finden in der Erklärung in Vers 37... Du, O König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher wie sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Also was sagt die Bibel? Wer ist das Haupt aus Gold?
Babylon.
Moment mal.
Du, König.
Ja, die Bibel sagt, du, König. Und sie spricht zu Nebukadnezar, ja? Also wenn ich den Vers alleine nehme, kann ich nur zu dem Schluss kommen, es ist Nebukadnezar, der König, richtig? Jetzt, warum sagen wir dann, dass es Babylon ist?
Er war der König von Babylon.
Das stimmt. Er war der König von Babylon. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Also eine Sache können wir definitiv feststellen, wir wissen, das Haupt aus Gold war der König Nebukadnezar. Und ich kann euch jetzt Geschichten erzählen über die goldene Stadt Babylon und den goldenen Tempel Marduk und so weiter. Aber das kennt ihr wahrscheinlich alles, ist jetzt nicht so wichtig. Wenn Nebukadnezar das Gold aus, also das Haupt aus Gold wäre oder ist, was wäre naheliegend? Was wäre dann Silber? Das wisst ihr, dass es so ist. Was wäre naheliegend? Sein Sohn, der nächste König, nicht wahr? Wenn Gold für den König von Babylon steht, den König Nebukadnezar, dann könnten wir schlussfolgern, dass der nächste sein Sohn ist, der dann vielleicht nicht mehr ganz so bekannt ist. Und ihr wisst, gab es noch andere Könige in Babylon außer Nebukadnezar? Ja oder nein? Klar, Nabonid, Nabopalassar, Belsazar, da gab es noch eine ganze Reihe von anderen Königen, die kaum einer kennt und das würde doch passen. Woher also wissen wir, dass damit nicht nur der König Nebukadnezar, sondern auch das Königreich Babylon gemeint ist? Ja? Genau, der Text erklärt es. Und schaut mit uns im nächsten Vers, da heißt es nämlich Vers 8, 39, nach dir wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du.
Nicht nur ein anderer König, sondern ein ganz anderes Reich.
Ein ganz anderes Reich. Und dadurch können wir feststellen, aha, das Gold stand für Nebukadnezar, aber die Metalle stehen auch für Reiche. Und deswegen, wie ihr richtig gesagt habt, Nebukadnezar, der König von Babylon, deswegen können wir sagen, das Gold steht für Babylon. Okay, gehen wir weiter. In Vers 39 haben wir gesagt, kommt ein anderes Reich, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Erne wird über die ganze Erde herrschen. Jetzt also, wir wissen, Babylon ist das erste Reich. Jetzt müssen wir nicht mehr viel raten, denn auf Babylon folgten nicht drei oder vier Reiche, sondern nur ein Reich. Welches Reich war das Reich, das auf Babylon folgte? Meder und Perser. Woher wissen wir das?
Aus der Geschichte.
Aus der Geschichte, nicht wahr? Und wenn wir kein Geschichtsbuch hätten, können wir es trotzdem wissen? Wer von euch hat das in der Geschichte gelernt? Geschichte im Geschichtsunterricht. Also ich habe es nicht gelernt in der Geschichtsunterricht. Einige wenige, nicht wahr? Und mal ganz ehrlich. Wer von euch hat Geschichtsbücher gewälzt und ist nach dem Geschichtsbuchstudium auf die Idee gekommen, dass Medo-Persien nach Babylon kam? Hände hoch. Also wisst ihr es nicht aus der Geschichte, ihr wisst es einfach von irgendeinem Pastor. Nicht wahr? Okay, also woher wissen wir das? Dass Medo-Persien nach Babylon kam. Wenn alle Geschichtsbücher der Welt verbrennen würden und es keine Wikipedia gab, mehr geben würde, könnten wir es trotzdem noch rauskriegen? Nur mit diesem Buch in der Hand? Ja, wie denn?
Es gibt noch andere Bücher in der Bibel, die davon sprechen.
Ja, es gibt noch andere Bücher?
In der Bibel.
In der Bibel? Ja, welches Buch spricht denn noch von Medo-Persien? Bin ich gespannt. Welches Buch spricht noch von Medo-Persien? Ja, es gibt dann Bücher, die von Persien sprechen. Es gibt sogar im Buch Daniel einen Hinweis darauf, dass auf Babylon direkt Medo-Persien kommen würde. Wisst ihr wo? Kapitel 8, ja. In den Tieren wird es ja gesagt, genau. Wir können schon in Kapitel 5 lesen. Schaut dann mit mir in Kapitel 5. Ihr wisst ja, Kapitel 5, da geht es um den Fall von Babylon. Und dort in Vers 28, ihr wisst, da kommt denn die Hand, die an der Wand malt und sagt, Mene, Mene, Tekel, Ophasen und so weiter. In Vers 28 heißt es, Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und wem gegeben? Medern und Persern. Also selbst wenn ihr kein Geschichtsbuch habt und sonst nichts weiter, allein aus der Bibel können wir diese Dinge belegen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das aus der Bibel belegen können, nicht wahr? Schritt für Schritt. Gut, das sind nur ein paar Dinge, die ich euch erstmal so zur Anregung weitergeben möchte. In Daniel 2 gehen wir zurück. Wir wissen also, Medo-Persien war also das Reich, das auf Babylon folgt. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wie Medo-Persien Babylon eingenommen hat, mit dem Umleiten des Euphrat und so weiter. Eine ganz spannende Geschichte, als der Kyros kam und so weiter und so fort. Und weiß jemand von euch, mit welchem Metall man in Persien bezahlt hat?
Silber.
Mit Silber. Das ist ein geschichtlicher Fakt. In ganz Persien hat man mit Silber bezahlt. Und dann kam das Dritte Reich und das Dritte Reich war welches Reich, das Persien besiegt hat? Das waren die Griechen, ganz genau. Können wir das auch aus der Bibel belegen? In Daniel 8, bei Witter und Ziegenbock, da wird es gesagt, da kommen wir nachher noch dazu, deswegen sparen wir uns das jetzt da auf, das aufzuschlagen. Und warum ist das Reich als Bronze dargestellt worden? Weiß das jemand von euch? Warum war Griechenland als Bronze dargestellt?
Sie hatten bronzene Schilde, bronzene Waffen.
Ja, sie hatten bronzene Schilde, bronzene Waffen. Ich war vor einiger Zeit in England, im British Museum und habe mir die Waffen selbst anschauen können. Sie sind alle aus Kupfer, sind alle aus Bronze. Damit ist Alexander der Große mit seiner Armee durch die Gegend geritten. Okay, gehen wir weiter. In Vers 40 heißt es, und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmen und zertrümmert, und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Welches Reich haben wir hier? Das Römische Reich. Warum? Hat Griechenland abgelöst, das stimmt. Ja. Könnte man auch aus der Bibel zeigen, dass es Rom war? Schon schwieriger, nicht wahr? wir wollen das jetzt nicht zu sehr vertiefen. Ich möchte euch nur kurz ein bisschen herausfordern, den Gedankengang geben, was ihr zu Hause weiter studieren könnt. Kann man aus der Bibel beweisen, dass Griechenland von Rom abgelöst wurde? Ja, das stimmt.
Die Härte des Metalls und dann die ganze Art und Weise. Und ja. Das zwei Schenkel bestand, also das Römische Reich war ja geteilt.
Ja.
Also es sind Muster, die Decken so leicht darauf passen.
Ja, das stimmt. Obwohl Rom gab es schon, nicht wahr? Wann ist Rom gegründet worden? 753. Kennt ihr den Spruch? 753, Rom koch aus dem Ei? Genau. Und wann hat Nebukadnezar ungefähr sein Standbild geträumt? Ungefähr 600. Also Rom hat schon 150 Jahre existiert, war wahrscheinlich noch ein kleines Fischerdorf, nicht wahr? Hat keiner geahnt, dass da irgendwann mal die großen Kaiser drin sind. Aber hier ist eine interessante Idee. Wie ihr wisst, ist das Buch Daniel aufgebaut in Schichten. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 und so weiter. Immer wieder kommt das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche. Werden wir gleich noch ausführlicher sehen. Interessanterweise wird über diese vierte Macht etwas in Daniel 11 gesagt. Schaut mit mir in Daniel 11. Wie gesagt, es ist nicht gleich sofort auf den ersten Blick zu erkennen. In Daniel 11 werden auch wieder die gleichen Mächte, dann Medo-Persien und Griechenland und die Nachfolger von Griechenland beschrieben. Und dann in Daniel 11 wird dieselbe Macht, die in Daniel 2 als dieses Eisen beschrieben wird, in Vers 22, also es geht schon vorher los über diese vierte Macht, dann in Vers 22 wird Folgendes gesagt. Und die Streitkräfte, die wie eine Flut daherfahren, werden vor ihm weggeschwemmt und zerbrochen werden, dazu auch ein Fürst des Bundes. Das heißt, dieses Zerschmettern und Zertrampeln ist nicht einfach nur der generelle Charakter des Römischen Reiches, das alles dem Erdboden gleich gemacht hat, sondern es bezieht sich besonders auf den Fakt, dass dieses Reich den Fürst des Bundes zertreten würde oder zertrampeln würde oder zerstören würde. Und sagt die Bibel was über den Fürst des Bundes, ja oder nein? Ist Jesus Christus. Und sagt die Bibel, welche Macht Jesus Christus gekreuzigt hat? Sagt das die Bibel, mit Namen.
Aus diesem Vers kann man es nicht.
Aus diesem nicht, aber wenn wir dann das Neue Testament hinzunehmen, ganz deutlich, das Römische Reich. Das heißt eigentlich, wenn man die Bibel sehr gründlich studiert, kann man auch das römische Weltreich direkt aus der Bibel ableiten, ohne dass man sozusagen zu den Geschichtsbüchern gehen muss. Ich möchte mit euch diesen Gedanken deswegen entwickeln, damit ihr versteht, das Buch Daniel kann man verstehen, auch wenn man kein Geschichtsfreak ist. Auch dann, wenn ich nicht Zugang habe zu vielen Geschichtsbüchern, wenn ich Bibelverse miteinander vergleiche, komme ich ganz schnell zu den gleichen Ergebnissen. Und das ist ein bisschen der Grundgedanke für heute Abend. Lass uns mal gemeinsam zu Daniel 7 gehen. Ich möchte euch da noch ein paar Dinge zeigen, die wichtig sind, um zu verstehen, wie man diesen Code knackt in Daniel 7. Aber eine Sache möchte ich unbedingt mit euch machen, bevor wir zu Daniel 7 gehen. In Daniel 2 endet ja am Ende das Standbild mit dieser Mischung aus Eisen und Ton. Vielleicht ganz kurz noch ein Wort dazu. Was ist die Mischung aus Eisen und Ton? Was ist euch so geläufig als Erklärung dafür? Also es ist stark und gleichzeitig auch weich oder schwach. Das heißt in der Bibel, sie werden nicht aneinander haften.
Zerbrechlich.
Also wir haben Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, die ganzen Weltreiche, Jahrhunderte vorhergesagt. Und was folgte dann auf Rom?
Ein zerteiltes Reich.
Es zerfiel. Jetzt gab es noch ein Weltreich nach Rom?
Es gab noch ein fünftes Weltreich. Keines, das allein geherrscht
hat. Keines, das allein geherrscht hat? Okay. Wie würde man heutzutage dieses zerteilte Reich bezeichnen? Ja?
Es gab ja noch ein Volk des kleinen Schwarzen.
Ja, da kommen wir noch zu. Wir sind noch, zu Daniel 7 kommen wir noch.
Okay.
Das ist ein interessanter Gedanke. Also, lass mich erstmal Folgendes fragen. Habt ihr gehört, dass es sich dabei um Europa handelt? Mal gehört? Ja, gut. Ist auch gar nicht abwegig, weil auf Rom folgten die europäischen Staaten. Aber dann gibt es diese Idee, dass es sich gleichzeitig auf Kirche und Staat beziehen könnte. Kann irgendjemand von mir sagen, wie man das aus der Bibel ableiten könnte, dass Ton und Eisen gleichzeitig für Kirche und Staat stehen könnten? Du sagst, Ellen White hat das gesagt. Ich weiß, dass es Ellen White gesagt hat und ich bin davon auch überzeugt, aber kann man das irgendwo herkriegen aus der Bibel, dass Eisen und Ton für Kirche und Staat stehen?
Wenn man die Chronologie durchgeht,
dann kommt das später. Ja, das kommt später, ja, ganz genau. Aber wenn ich nur Daniel 2 habe und den Rest, also, was müsste ich jetzt studieren? Jetzt gehen wir mal methodisch vor. Methodisch vor. Was müsste ich studieren, um Ton und Eisen zu verstehen?
Die Paralleltexte aus der Bibel, die sich auf Eisen und Ton beziehen.
Ja, da gibt es wahrscheinlich zu viele geben, wo es um Eisen und Ton geht, nicht? Ja?
Nee,
aber
einzeln,
ja, ganz genau. Und zum Beispiel findet man, ich gebe euch nur einen Text in dieser Hinsicht. Schaut mal mit mir in Jesaja 29. Jesaja 29, Frage, nur beim Lesen der Überschrift und beim Überfliegen von Jesaja 29, an wen ist Jesaja 29 geschrieben? An wen ist Jesaja 29 geschrieben? Ja, an die Stadt Jerusalem? An das Volk Gottes, ja? Macht das Sinn? An die Menschen geschrieben, die sich zum Volk Gottes dazu zählten. Und schaut mal, was er sagt im Vers 16. O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht, oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Das heißt, hier wird das Volk Gottes verglichen mit was für ein Material? Mit Ton. Das heißt, anhand der Bibel kann ich zeigen, dass Ton ein Symbol ist für das Volk Gottes. Und in Daniel 2 haben wir also Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, das zertrampeln und zerstören würde, nämlich nicht nur allgemein die Menschen, sondern vor allem auch den Fürst des Bundes, Jesus Christus. In dieser Zeit würde Jesus gekreuzigt werden und danach würde sich das Volk Gottes mit derselben Macht verbinden, die vor das Römische Reich gewesen ist. Denn Eisen steht ja logischerweise für Rom. Und damit sehen wir, dass Eisen und Ton eigentlich schon so zur Art eine Vorbeschreibung sind vom kleinen Horn. Denn wer ist das Volk Gottes nach dem Kreuz? Die Christen. Das heißt, hier wird beschrieben, wie die Christen sich mit einer Macht verbinden, die vorher noch das Römische Reich gewesen ist. Diese Verbindung von Rom und Christenheit ist etwas, das natürlich, und das ist ja völlig unbestritten, auch die gesamte europäische Zeit hindurch wichtig gewesen ist und ganz Europa geprägt hat. Wenn man sich die europäische Geschichte anschaut, weiß man, die europäische Geschichte ist eine Geschichte der Verbindung von Kirche und Staat. Das heißt, die Bibel sagt das explizit. Und diese beiden Aspekte, Europa und Kirche und Staat, sind beide da. Und wir werden jetzt sehen, in Daniel 7 werden sie beide entwickelt. Lass uns jetzt gehen zu Daniel 7 und da ein bisschen länger Zeit noch drin verbringen. In Daniel 7 und dort ab Vers 1. In Daniel 7 und dort ab Vers 1 heißt es, im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichter seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Haben wir eine andere Vision und was sind die drei Elemente hier am Anfang dieser Vision? Welche drei Elemente haben wir gesehen? Wir können Winde sehen. Okay, was noch? Das Meer und?
Tiere.
Und alle drei brauchen eine biblische Erklärung. Was ist die biblische Erklärung für die Tiere? Was sind Tiere? Ja?
Also wenn es in Daniel 2, wenn die Wirtmächte mit Edelmetallen verglichen waren, das war so aus menschlicher Sicht, aber aus der Sicht Gottes sind diese Weltreiche Raubtiere.
Okay.
Und es sind dieselben Wirtmächte sind hier nur als Tiere dargestellt.
Das ist du hast vollkommen recht, aber ich würde mich fragen, als dein Bibelstundenkontakt, woher du das weißt. Weil in Vers 1 und 2 und 3 steht nichts von einer Verbindung zu Daniel 2. Du hast ja vollkommen recht. Aber lasst uns versuchen, aus dem Text heraus, mit dem Text zu gehen. Was können wir aus dem Text sicher schlussfolgern? Woher wissen wir, dass es sich um Weltreiche handelt überhaupt? Woher wissen wir das? Kann mir jemand sagen, woher wir wissen, dass es sich hier um Weltreiche handelt? Vers 17, Dankeschön. Was steht in Vers 17? Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier, was steht bei euch?
Könige
sich aus der Erde heben werden. Also sind es vier Könige. Warum sagt ihr, es sind vier Weltreiche?
Weil König repräsentiert auch das Reich.
Wir haben aus Daniel schon gelernt, dass wahrscheinlich ein König das Königreich repräsentiert. Die Bibel macht es ganz deutlich. Schaut mal mit mir in Vers 23. In Vers 23 heißt es, er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes
Reich.
Das heißt, alles, was wir sagen, steht tatsächlich in der Bibel. Wir sollten es aber auch aus der Bibel begründen können. Seht ihr das? Vers 23 sagt ganz deutlich, Tiere stehen für Reiche. Okay, gehen wir weiter. Da sind also Weltreiche, die emporkommen aus dem Wasser. Wofür steht das Wasser? Ich wusste, dass ihr das sagt. Wisst ihr auch, wo es steht?
Schaden.
Okay, wir machen jetzt Folgendes. Jeder, der jetzt mal eine Antwort gibt, muss mir sagen, wo es steht. Weil ich weiß, dass ihr es wisst. Denn wo steht dieser berühmte Text, dass die Wasser Völker und Scharen sind und Nationen und so weiter? Ja, in der Offenbarung ist es mal gut. Aber die Offenbarung hat viele Kapitel, nämlich 22. Wo? Das ist ein interessanter Text, den braucht man immer wieder als Handwerkszeug für das Prophetiestudium. Welcher Text? Welcher Text?
Offenbarung 17, Vers 15.
Ganz genau, danke schön. Offenbarung 17, Vers 15 sagt uns, dass das Wasser steht für Völker, Nationen, Stämme und Sprachen und so weiter. Und wenn ihr das, schreibt euch das gerne in eure Bibel ein. Wenn ihr euch das nicht merken könnt, schreibt es euch ein, dass wenn ihr das nächste Mal auf der Straße gefragt werdet, auf der Straße eine Bibelstunde gebt oder in einem Hauskreis oder sonst wo, dann wisst ihr, wo es steht. Und meine Lieben, wenn ihr wisst, wo es steht, dann traut ihr euch auch darüber zu sprechen. Wenn ihr nur wisst, was da rauskommen soll, werdet ihr nicht darüber sprechen, weil ihr Angst habt vor den Nachfragen, richtig? Aber wenn ihr wisst, wo es steht, dann könnt ihr sagen, schau her, lass uns mal blättern, Offenbarung, letztes Buch der Bibel, 17, 15, siehst du? Und die Person wird sehen, ja, das stimmt tatsächlich. Und da fängt das Bibelstudium an, richtig Freude zu machen. Jetzt wisst ihr schon, was meine dritte Frage sein wird, nicht wahr? Wir wissen, was Tiere sind, Königreiche, wir wissen, was das Meer ist, Völkernation. Was ist wohl meine dritte Frage? Was sind die Winde? Und was sind die Winde? Und?
Nee,
wo ist der Text? Wo ist der Text? Schauen wir mal genau. Das ist ein wichtiger Hinweis in Offenbarung 7. In Offenbarung 7. Offenbarung 7. Dort in Vers 2 und 3 heißt es: Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Also was bewirkt der Wind nach diesem Vers? Schaden. Könnt ihr das sehen? Wir können biblisch sehen, Wind bewirkt Schaden. Oder ein Sturm bewirkt Schaden. Wir wissen aber nicht, welche Art von Schaden. Das Einzige, was wir sagen können, es bewirkt Schaden. Jetzt schlagt mal mit mir auf in Jeremia 25. Jeremia 25, Vers 32 und 33. Jeremia 25,
Vers 32 und 33. Dort sagt die Bibel: So spricht der Herr der Herrscharen, siehe, es geht Unheil aus von einem Volk zum anderen, und ein gewaltiger Sturm erhebt sich vom äußersten Ende der Erde her, und an jenem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen daliegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen und so weiter. Was ist das Resultat dieses Sturmes oder dieses Windes, der beschrieben ist? Ja, man sieht Erschlagene. Und wenn ich irgendwo auf einem Berg stehe und ich schaue in ein Tal und ich sehe Erschlagene, was kann ich schlussfolgern? Was hat stattgefunden? Da war eine Auseinandersetzung, da war ein Krieg. Ich sehe die Erschlagenen. Aus diesen beiden Versen können wir schlussfolgern, dass Wind in der Bibel für Krieg steht. Und jetzt kann ich das Bild zusammensetzen und sagen, okay, die Winde wühlen das Meer auf und die Tiere kommen hervor. Also der Krieg zwischen den Nationen führt dazu, dass ein Reich nach dem anderen hervorgeht. Und das macht ja auch totalen Sinn. Okay, gehen wir ganz Schritt weiter zu Daniel 7 und dort zum ersten Tier. In Daniel 7 in Vers 4 heißt es, das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm der Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Wollen wir mal in diesem Tier exemplarisch ein bisschen was anschauen. Ich glaube, ich weiß, was ihr sagen werdet, wenn ich euch frage, was dieses Tier darstellt. Ihr werdet nämlich sagen, es stellt welche Macht dar? Babylon. Und wir wissen auch, dass es in Babylon, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, diese Löwen mit Adlerflügeln auf der Prozessionsstraße, oder? Pergamonmuseum, schon mal so Bilder gesehen von Babylon. Das war offensichtlich das Wappen von Babylon und so weiter. Aber könnten wir auch aus der Bibel belegen, dass ein Löwe mit Adlerflügeln Babylon darstellt? Ihr seht schon, mein Punkt heute Abend ist sehr, sehr einfach. Mein Punkt ist ganz einfach. Alles das, was wir in Daniel sagen und studieren, können wir aus der Bibel belegen. Oder sollten wir können. Und ich möchte ein bisschen nur anreizen, dass ihr merkt, hey, da gibt es Lücken in meinem, nicht in dem, was ich weiß, sondern in dem, wie ich dazu komme. Kann ich Babylon hier belegen aus der Bibel, indem ich den Löwen mit Adlerflügeln studiere? Ja oder nein? Was meint ihr? Schon mal gemacht, das Thema Löwe mit Adlerflügeln in der Bibel studiert? Lass uns mal ein paar Bibeltexte aufschlagen, um zu sehen, wie das funktionieren könnte. Man könnte also jetzt eine Konkordanz nehmen und Löwe eingeben oder nach Löwe suchen und nach Adlerflügeln und so weiter. Und man würde zum Beispiel folgende Verse finden. Schaut mal mit mir in Jeremia 50. Jeremia 50, Vers 17. Jeremia 50, Vers 17. Was heißt es? Israel ist ein versprengtes Schaf, Löwen haben es verscheucht, zuerst hat es der König von Assyrien gefressen, und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, seine Knochen zermalmt. Also nach diesem Vers, wofür steht der Löwe? Nach diesem Vers.
Für das babylonische Reich.
Das ist die halbe Wahrheit. Das ist die halbe Wahrheit. Das stimmt. Das ist, Das ist immer noch die halbe Wahrheit. Das stimmt, das ist nur die halbe Wahrheit.
Der König von
Assur. Ja, der assyrische König auch. Das heißt, sowohl Assyrien als auch Babylon werden als Löwen dargestellt. Könnt ihr das sehen? Steht, Löwen haben mein Volk zerfressen oder verscheucht. Sowohl der König von Assyrien als auch der König Nebukadnezar von Babylon. Das heißt, allein das Bild von einem Löwen würde noch nicht ausreichen, um zu sagen, es ist Babylon. Es könnte auch Assyrien sein. Jetzt schaut mal einen anderen Text mit mir an, und zwar in Habakuk 1. Da kommt man, bei dieser Art von Studium kommt man zu Büchern, wo man sonst nie liest, oder? Oder studiert ihr sonst regelmäßig Habakuk? Übrigens interessante Bücher. Übrigens wisst ihr, dass wir im nächsten Quartal uns über die kleinen Propheten unterhalten werden. Da werdet ihr noch mehr über Habakuk und Zephania und Haggai hören. In Habakuk 1, Vers 6. Dort heißt es, Habakuk 1, Vers 6. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Um wen geht es hier? Um die Chaldäer. Und die Chaldäer ist ein anderer Name für Babylon. Können wir aus Daniel 2 belegen und so weiter. In Vers 8 heißt es, schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher und von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein was? Wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Und das wird nur von Babylon gesagt. Das heißt, Löwe und Adler, ein Löwe mit Adlerflügeln zusammen, macht jetzt ganz deutlich, es muss sich um Babylon handeln und nicht um Assyrien. Und das ist nur ein Beispiel, wie man ein bisschen tiefer graben kann in Daniel 7 zum Beispiel und auch in Daniel 8, um etwas mehr herauszuholen aus dem, was die Bibel sagt. Lass uns zurückgehen zu Daniel 7. Wir werden jetzt durch alle Reiche hindurchkommen, durchgehen, auch einfach aus Zeitgründen. Und ich denke auch, ihr wisst ja, was diese Reiche bedeuten. Wir haben ja gesagt, es ist immer wieder die gleiche Abfolge und so weiter. Ich möchte mit euch zum Abschluss heute nur noch eine gemeinsame Übung machen, die wieder in die gleiche Richtung geht. Schaut mit mir in Daniel 7. Und wir wollen uns einmal ganz kurz mit dem kleinen Horn beschäftigen. Ihr wisst, in Daniel 7, nachdem der Löwe mit Adlerflügeln, Babylon, dargestellt ist, das ist das zweite Tier, was kommt. Das ist das zweite Tier, das auf den Löwen folgt. Der Bär. Was war das Besondere an dem Bär? Er ist aufgerichtet auf einer Seite, hat drei Rippen im Maul und frisst viel Fleisch. Und das stand für Medo-Persien, die Koalition, die drei und so weiter und so fort. Könnt ihr alles selbst studieren. Und dann das dritte Tier war? Der Leopard. Was war das Besondere an dem Leoparden?
Vier Köpfe.
Vier Köpfe. Und er stand natürlich für welches Reich?
Griechenland,
Mazedonien. Mit den vier Generälen und so weiter. Und dann kam das vierte schreckliche Tier. Das stand für welche Nation? Das Römische Reich. Und dann kamen die zehn Hörner. Und die zehn Hörner standen für wen?
Zehn
Reiche, die aus Rom herauskommen. Weiß jemand, wie die zehn Reiche hießen? Nur so rein Interesse halber. Da hatten wir zum Beispiel die Angelsachsen. Wer waren die Angelsachsen heute?
Engel.
Da gab es auch die Westgoten. Weiß jemand, wer die Westgoten sind? Die Westgoten sind heute auch immer noch im Westen, nämlich das sind die Spanier, ganz genau. Dann gab es die Burgunder, weiß jemand, wer die Burgunder sind? Das sind die Schweizer. Schweizer, sogar die Schweizer sind in der Prophetie, nicht wahr? Wer hätte es gedacht? Dann gab es die Franken. Sagt jetzt aber nicht, das waren die, die in Ansbach leben. Die Franken waren dann die? Die Franzosen, ganz genau. Und dann hatten wir zum Beispiel die Sueben. Weiß jemand, wer die Sueben heute sind? Spanier hatten wir schon. Sueben sind ganz, ganz im Westen. Die Portugiesen. Portugiesen. Und dann hatten wir die Lombarden. Weiß jemand, wer die Lombarden waren? Die Italiener. Und dann gab es auch noch die Alemannen. Da freue ich mich ganz besonders. Das waren die Deutschen, die Alemannen. Und dann gab es noch die Heruler, die Ostgoten und die Vandalen. Was war mit denen? Die gibt es nicht mehr, nicht mehr. Obwohl manch einer glaubt, die Vandalen sind immer noch aktiv. Aber die gibt es nicht mehr. Und das hat zu diesem kleinen Horn. Jetzt lasst uns mal in Daniel 7, Vers 8, und das ist die letzte Übung, die wir heute Abend machen wollen, im Bibelstudium. Lasst uns mal in Vers 8 schauen. Das ist direkt nachdem diese zehn Hörner beschrieben werden, die da herauskommen aus dem Römischen Reich, diese zehn europäischen Mächte. Da heißt es in Vers 8, während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und drei der folgenden Hörner wurden vor ihm ausgerissen und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Jetzt zeigt mir mal aus diesem einen Vers so viele Charakteristiken wie möglich über das kleine Horn. Was können wir aus diesem einen Vers alles über das kleine Horn lernen? Einfach nur Beobachtung, keine Interpretation, nur Beobachtung. Ja?
Es vernichtet drei Reiche.
Erstens, es vernichtet drei dieser europäischen Stämme. Okay. Was noch?
Es hat Augen wie Menschenaugen.
Ein Maul, das was tut? Das lästerliche Dinge redet. Blasphemie. Was noch? Was noch?
Das kommt später. Du hast vollkommen recht, das kommt später. In Vers 25, wir sind noch in Vers 8. Wir haben noch längst nicht alles ausgewrungen aus diesem Vers. Schaut genau hin. Schaut genau hin. Was können wir noch lernen? Es war klein, ja, ganz genau. Und übrigens, da sagt die Bibel später, es wurde immer größer. Es war ein kleines Horn. Sehr gut, Boah. Was noch? Es gibt noch mehr, was wir in dem Text sehen können. Es gibt noch mindestens drei Dinge. Haben wir schon. Also, wir haben jetzt schon vier Dinge, aber es sind noch mindestens drei Dinge in dem Vers drin, die man nicht gesagt hat. Ja? Es wächst zwischen den Hörnern auf, was bedeutet, es muss mitten in Europa sein. Kann nicht ganz am Rand sein, kann nicht irgendwo in Nordwestschottland sein oder ist mitten, ganz genau. Fünf. Okay, was noch?
Bis seinem Aufkommen reißt es frei an der Aus.
Haben wir schon? Aber danke. Haben wir auch schon, danke. Schaut in den Text, schaut nicht auf meine Stirn, da steht es nämlich nicht geschrieben, obwohl es dahinter sich befindet. Aber im Text könnt ihr es sogar lesen. Noch mindestens zwei Dinge drin, die er noch nicht entdeckt hat.
Es wird größer als die anderen.
Ja, das steht in einem anderen Vers, das stimmt, aber steht nicht in dem Vers. Ich bin ein bisschen gemein mit euch, ich weiß, aber ich möchte euch dazu bringen, dass wir wieder lernen, den Text zu analysieren. Nicht, weil wir wissen schon so viel und wir schauen den Text an und wissen, ah ja, ich weiß schon, was es ist. Lasst uns lernen, wieder tiefer zu graben. Es sind noch mindestens zwei Dinge drin in dem Vers, die er noch nicht gesagt hat. Schaut in den Text.
Es fängt so an, als ich aber auf die Hörner Acht gab, aufgepasst habe, da geschah.
Okay, was können wir daraus schlussfolgern? Bist du auf der richtigen Spur? Was können wir daraus schlussfolgern? Eine ganz, ganz simple Schlussfolgerung. Dass die Hörner schon da waren, richtig? Mit anderen Worten, der Text macht ganz deutlich, dass das kleine Horn nach den anderen Hörnern kam. Ja? Das ist ein wichtiges Indiz, denn wir wissen, wann die Hörner aufkommen. Das heißt, wir wissen, wann das kleine Horn aufkommen muss, nämlich nach den anderen. Das gibt uns eine Eingrenzung in der Zeit. Es war nach den anderen Hörnern. Denn die anderen Hörner waren schon da, als das kleine kam. Es kam nicht mit den anderen gleichzeitig, sondern erst danach. Okay, und noch etwas? Noch etwas? Schaut in den Text. Ja, schon fast alles. Es gibt ein kleines Detail, was noch hilfreich ist. Steht euch auch, dass es steht etwas über das Horn, wie es war. Es war nicht nur klein, es war auch. Es war anders. Ja, es war irgendwie anders. Es war nicht ein gewöhnliches Horn, es war ein anderes Horn, ja, ein anderes, andersartig sozusagen. Das heißt, wir haben in diesem einen Vers, wer hätte das gedacht? Sieben Hinweise schon auf das kleine Horn. Ich würde behaupten, dass dieser Vers alleine ausreicht, um das kleine Horn schon festzumachen. Aber zum Glück hat das ganze Kapitel noch mehr Hinweise. Jetzt gebe ich euch ein bisschen mehr Raum. Jetzt könnt ihr alle möglichen Verse hinzuziehen. Welche anderen Hinweise über das kleine Horn bekommen wir noch in dem Rest des Kapitels?
Das sind
dreieinhalb Zeiten, ja. In welchem Vers steht das? Habt ihr es gefunden? In welchem Vers steht das? Steht in Vers 25, genau. Was noch? Das ist der achte Hinweis. Was haben wir noch? Verändert Zeit und Gesetz ist auch ein Vers. 25.
Das ist geschichtliche Tatsache. Zeit, also den Teil des Gesetzes, der mit der Zeit zu tun hat, also genau das haben wir in der Sonntag.
Ja, noch keine Interpretation. Wir sind immer so gut in der Interpretation. Ja, aber wir müssen auch lernen, erst beobachten. Und wenn wir alle Beobachter abgeschlossen haben, dann ergibt sich die Interpretation von ganz allein. Deswegen, du hast ja vollkommen recht, aber gibt es auch mehr Dinge, die wir beobachten können, ja?
In der 21 steht auch ein bisschen.
Was steht da? Sehr gut.
Und ich sah das Horn gegen die Heiligen, also gegen die Sieben.
Genau, es kämpft gegen die Heiligen, ja, ist ein wichtiger Punkt. Gibt es noch was wir sehen können? Das stimmt, aber ich würde dich herausfordern wollen, wo das in Daniel 7 steht. Ich glaube, in Daniel 7 kann man das nicht wirklich ausführlich, also
Implizit schon in Vers 12.
Das stimmt.
Aber Daniel 7 spricht nicht von der Wiederkunft, das meine ich. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja, das stimmt. Aber mein Punkt war, dass die Wiederkunft nicht explizit in Daniel 7 beschrieben wird. Da gibt es andere Kapitel, die das dann belegen. Zum Beispiel 2. Thessalonicher 2 und so weiter. Aber es ist natürlich inhaltlich vollkommen richtig. Aber gibt es noch andere Dinge, die wir direkt aus dem Text ziehen können, ja?
Also Vers 21 wird wurde schon angeführt, es wird Krieg gegen die Heiligen und überwand sie.
Okay.
Also das heißt, die Geschichte belegt es, dass sie nicht nur bekämpft hat, sondern sie auch überwunden hat, die Christen.
Ja.
Und sie gezwungen hat, in die Knie gezwungen hat.
Ja. Okay, das stimmt. Du liebst die Interpretation, nicht wahr, mein Bruder? Das ist auch gut so. Also wir haben mindestens 10, man könnte noch einige mehr finden, wir haben mindestens 10, 11 Hinweise über dieses kleine Horn. Das ist deswegen so wichtig, weil heute große Verwirrung herrscht, wer dieses kleine Horn ist. Ich habe Menschen sagen hören zu mir, Menschen, die die Bibel lange ausführlich studiert haben, das kleine Horn, das stellt den Fernseher dar. Ernsthaft? Antiochus, das ist euch auch, das sind die noch Gelehrteren, nicht wahr? Aber der Fernseher, ich habe gesagt, naja, der Fernseher, also der Fernseher regiert doch keine 3,5 Zeiten. Und wir müssen das wirklich gut wissen, damit wir das auch dann belegen können, nicht wahr? Also schauen wir uns einige dieser Hinweise an und überlegen kurz, wie wir sie interpretieren können. Ein Punkt, den wir gesagt haben, war, es lästert oder es spricht lästerliche Dinge. Was bedeutet es, lästerliche Dinge zu reden? Könnt ihr mir das sagen? Was bedeutet es, große Dinge gegen Gott zu reden, so wie es dann ja auch formuliert wird? Was bedeutet es nach der Bibel zu lästern, Gotteslästerung?
Lügen?
Ja, Lügen hat damit zu tun. Ich meine, jede Gotteslästerung ist letztendlich eine Lüge. Ja?
Anmaßung,
ja.
Jesus wurde der Gotteslästerung angezeigt, als er sich als Gott darstellte.
Ja, deine Antwort gefällt mir sehr gut. Könnt ihr raten, warum seine Antwort mir gut gefällt?
Sie hoben Steine auf und wollten ihn töten.
Ja, genau. Bevor wir weitergehen, warum gefällt mir seine Antwort besonders gut?
Weil die biblische Definition ist...
Genau, weil du auf eine biblische Geschichte dich bezogen hast. Die Bibel sagt uns, was Gotteslästerung ist. Und bevor wir weitergehen, schauen wir uns den Text an. Weißt du, wo es steht? Es gibt verschiedene Stellen, aber eine der deutlichsten ist in Matthäus 27. Verzeihung, Matthäus 26 ist das. Das ist die Untersuchung, wo Jesus vor dem Hohen Rat ist. In Matthäus 26 ab Vers 63. Matthäus 26 ab Vers 63, da heißt es, Jesus aber schwieg, und der hohe Priester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt, über dies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Vers 65, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat was? Er hat gelästert. Jetzt hat Jesus gelästert, ja oder nein?
Nein,
natürlich nicht, weil er ja Gott ist. Nicht, ja? Die Bibel sagt ganz deutlich, er ist Mensch, ganzer Mensch wie wir, aber ist auch ganzer Gott. Aber jeder Mensch, der diese Behauptung macht und dabei lügt, weil er nicht Gott ist, der lästert Gott. Also Gotteslästerung, ein Teil davon ist, dass man sich zu Gott macht. Sehr wichtiger Punkt. Was noch wird als Gotteslästerung bezeichnet in der Bibel?
Sündenvergeben,
ganz genau. Und weißt du, wo es steht? Oder?
Lästerung gegen den Heiligen Geist.
Die gibt es auch, ja, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und zwar ist es eine Geschichte in Matthäus 9, in Matthäus 9, Vers 2 und 3. Matthäus 9, Vers 2 und 3. Die Bibel sagt uns, siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Das heißt, allein aus der Bibel, ohne irgendwas anderes können wir zeigen, Gotteslästerung bedeutet erstens, ich mache mich zu Gott, zweitens, ich behaupte, ich kann Sünden vergeben.
Wenn ich also das kleine Horn identifizieren will, muss ich nach einer Macht suchen, die erstens sich zu Gott macht und zweitens den Anspruch erhebt, Sünden vergeben zu können. Und da fällt der Fernseher aus, nicht wahr? Weil mein Fernseher hat noch niemals versucht, mir die Sünden zu vergeben. Also wenn das nächste Mal jemand euch sagt, der Antichrist das, oder Babylon, das ist doch der Fernseher oder das ist das oder jenes oder mein Arbeitgeber, habe ich alles schon gehört, dann fragt ihr ja, hat dein Arbeitgeber dir schon mal die Sünden vergeben? Oder dein Fernseher? Weil das ist, was die Bibel sagt. Und ihr könnt dann tatsächlich mit den Bibelversen zeigen, dass das die Bibel selbst sagt. Das ist nicht unsere adventistische Auslegung, die wir haben, weil Ellen White das im großen Kampf so schreibt. Nein, es steht tatsächlich in der Bibel, versteht ihr? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtig. Noch viel wichtiger als zu wissen, was wir glauben, ist eigentlich zu wissen, wie wir da hinkommen. Denn wenn ihr wisst, wie man da hinkommt, muss man euch gar nicht viel sagen, was wir glauben, ihr werdet von alleine hinkommen. Seht ihr? Das ist der entscheidende Punkt. Ja, du wolltest
noch
was sagen?
Ich glaube, da ist noch ein entscheidender Punkt. Wir haben ihn zwar erwähnt, dass es andersartig ist.
Mhm.
Denn die vorhergehende Reiche waren politisch tätig.
Mhm.
Und diese Macht ist eben anders, zwar auch politisch tätig, aber hat eine andere Version, eine andere Art.
Ja, ganz genau. Das ist ja, danke für die Bemerkung, das ist ja das, was auch durch diese Sündenvergebung zum Ausdruck kommt, nicht wahr? Ganz genau. Lass uns ganz kurz nochmal zurückgehen zu Daniel 7. Jetzt möchte ich euch eine interessante Frage stellen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Die 3,5 Zeiten. Was bedeuten die? Die 3,5 Zeiten.
Ja, nach katholischer Auslegung, das ist auf Antonius Epiphanes, sind es 3,5 Jahre. Buchstäbliche 3,5 Jahre.
Okay, ja, du sagst jetzt nach katholischer Auslegung. Okay, ja, das habe ich auch schon oft gehört. Aber wir haben ja gelernt, die Prophetie ist nicht die Sache von adventistischer Auslegung oder von katholischer Auslegung oder von reformierter Auslegung, sondern die Bibel legt sich
selber aus.
Also, woher, was sind die 3,5 Zeiten?
Es gibt zwei Texte, die sehen. Dass ein Tag,
ja,
ein prophetisches Jahr ist.
Genau, es gibt diesen berühmten Vers.
Oder ein prophetischer Tag ist wirklich ein prophetisches Jahr.
Ja, genau, es gibt diesen berühmten Umrechnungsvers, nicht wahr? Wo man all die prophetischen Zeiten, es gibt ja viele, in Daniel 7, in Daniel 8, in Daniel 9, in Offenbarungen ständig kommen diese prophetischen Zeiten vor. Gibt es diesen Umrechnungsvers? Wisst ihr, wo es steht? Hesekiel, Kapitel 4, Vers 6 ist es, genau. Und dann gibt es den noch in 4. Mose 14, Vers 34, wenn mich alles täuscht. Aber Hesekiel 4, Vers 6 reicht aus. Braucht jetzt nicht hingehen, könnt euch aufschreiben. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Aber das reicht mir noch nicht. Denn woher wissen wir, dass wir es hier mit Tagen zu tun haben? Also ich meine 3,5 Zeiten. Was bedeutet 3,5 Zeiten? Also wie gehe ich jetzt davor? Was bedeutet das, 3,5 Zeiten?
Eine Zeit, ein Jahr.
Okay, du sagst eine Zeit, ein Jahr. Okay, nehmen wir mal, okay, ein Jahr hat 365 Tage, richtig? Und
360. Das jüdische Jahr war ja anders als unser
Jahr. Ah, okay. Also, du sagst, und du hast ja durchaus nicht unrecht, dass das jüdische Jahr 360 Tage. Das habe ich auch oft gehört und auch schon oft gesagt, aber ganz ehrlich, habt ihr gewusst, dass das jüdische Jahr nicht immer 30 Monate hatte? Dass es auch mal Schaltjahre gab und so weiter?
Ja,
der 30 Tage pro Monat? Das heißt, das mit dem jüdischen Jahr ist ein bisschen so eine wackelige Geschichte, ehrlich gesagt. Ja, das kommt noch, da gibt es noch mehr Verwirrung mit Mond und Sonnenjahr. Genau. Aber das mit dem jüdischen Jahr, ehrlich gesagt, ist so ein bisschen eine wackelige Geschichte. Da könnte man uns Adventisten ganz schön schnell aushebeln mit. Also wenn wir uns darauf berufen, dass wir sagen, naja, irgendjemand hat uns gesagt, das sind halt Jahre und ein Jahr hat 360 Tage und dann addieren wir das und dann passt das schon, ist schwierig. Also ich will euch jetzt nicht euren Glauben nehmen, euer Glaube ist richtig. Ich möchte nur noch auf ein festes Fundament setzen. Wir haben sie sogar in der Offenbarung fünfmal.
1260 Jahre.
Ja, du bist auf einer guten Spur. Wo genau findet sich das? In der Offenbarung gibt es ein Kapitel, das sehr, sehr hilfreich ist dafür. Du bist auf einer guten Spur. Da gibt es ein Kapitel, wo die 3,5 Zeiten quasi so deutlich machen, dass man es nicht missverstehen kann. Schaut mal mit mir in Offenbarung 12. Vers 14. Dort heißt es, und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort und sie wird und wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und jetzt nehmt mal diesen Vers und vergleicht ihn mit Vers 6. Also Vers 14, vergleicht mit Vers 6. In Vers 6 heißt es, und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Könnt ihr sehen, dass beide Verse von dem gleichen Ereignis sprechen? Von der Frau, die in die Wüste geführt wird, die von Gott sorgt sich um sie. Und einmal wird dieses Ereignis mit 3,5 Zeiten angegeben, einmal mit 1260 Tagen. Und weil die beiden Ereignisse parallel sind, kann ich ganz sicher schlussfolgern, dass 3,5 Zeiten, wie auch immer die Rechnung sein mag, sind auf jeden Fall 1062 Tage. Und 1062 Tage nach dem Jahr-Tag-Prinzip sind dann 1062 Jahre. Und wenn dann der jüdische Kalender das bestätigen sollte, super, fein, freuen wir uns. Aber selbst wenn es nicht bestätigen würde, wissen wir, dass doch die biblischen Schreiber so gerechnet haben, weil die Offenbarung es direkt sagt. Und dagegen kann keiner mehr was sagen. Das steht in der Bibel so drin. Und das macht den ganzen Unterschied aus. Und wir könnten noch weitergehen und mehr dieser verschiedenen Dinge ansprechen. Wenn wir all diese 10 oder 11 Charakteristiken allein von einem 7 nehmen, wenn wir davon ausgehen, es muss aus dem Römischen Reich hervorgehen, es muss nach 476 kommen, nachdem die europäischen Mächte hervorkommen, es muss eine Macht sein, die Sünden vergibt, die sich selbst zu Gott macht, eine Macht sein, die genau 1260 Jahre regiert hat, eine Macht, die das Gesetz Gottes geändert hat und all die anderen Zeichen dazu, dann gibt es einfach nur eine Möglichkeit zu sagen, es ist die römisch-katholische Kirche. Man kommt nicht drum herum, aber nicht, weil wir irgendwie dieser Kirche feindlich gegenüber wären, sondern weil der Text es selbst sagt. Könnt ihr das sehen? Der Text macht es so deutlich. Und das kann man aber nur mit Liebe und Vertrauen predigen, wenn man das wirklich aus der Bibel belegen kann. Lass mich das zum Ende unseres Vortrags heute kurz sagen. Ich habe manchen Adventisten getroffen, der wusste, was wir an diesem Punkt glauben, aber sich nie die Mühe gemacht hat, das selbst biblisch zu studieren. Und er wusste, was wir glauben und hat das gepredigt. Die Tatsache ist, jeder, der selbst die Bibel sucht und durchforscht und selbst sich das erarbeitet, wird beim Bibellesen auf so viele Dinge stoßen, die seinen Charakter so sehr verändern, dass er niemals dem anderen die Bibel über die Ohren schlagen wird. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Dass wir die Bibel so studieren, dass wir den Text sprechen lassen können. Dass jemand dann nicht mehr gegen uns ist, weil er sagt, ah, ihr Adventist mit eurer Auslegung, sondern wenn dann jemand ärgerlich ist, muss er mit dem Text ärgerlich sein, weil wir nichts anderes tun, als in die Bibel sagen, schau her, das sagt der Text und das sagt der Text und das sagt der Text. Und deswegen müssen wir zu dem Schluss kommen, dass das die Schlussfolgerung ist. Glaubt ihr, dass es in Babylon gute Menschen gab? Sind Menschen aus Babylon gerettet worden? Nebukadnezar selbst, ich war der Oberste von Babylon, kann gerettet werden. Gab es in Medo-Persien gute Menschen? Kyros zum Beispiel wurde von Gott benutzt als sein Knecht, um sein Volk zu befreien. Ja? Gab es in Griechenland gute Menschen? Menschen, die gerettet wurden? Kennt ihr Griechen, die gerettet wurden? Im Neuen Testament zum Beispiel, ja, da gibt es die Griechen, die zu Jesus kommen. Herr, wir wollen gerne Jesus sehen. Und gibt es Römer, die gerettet wurden? Der römische Hauptmann. Ist nicht interessant, dass für jedes dieser feindlichen Mächte es in der Bibel Geschichten gibt, wo Leute gerettet werden durch Jesus Christus? Cornelius, genau, gibt es etliche. Manche von
Paulus hat einen Ruf bekommen nach Mazedonien, das war ja Griechenland.
Ja, ganz genau. Manche dieser Menschen aus Rom und aus Griechenland waren sogar mehr Gläubige als die Jünger selbst. Ihr wisst, von dem römischen Hauptmann heißt es, er hat größeren Glauben gehabt als die Jünger von Jesus. Und wenn das bei Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom der Fall ist, ratet mal, wird das auch der Fall sein bei dem kleinen Horn, bei der römisch-katholischen Kirche? Also ich kann allein anhand des Prophetiestudiums annehmen, dass es dort Menschen in dieser Kirche gibt, die größeren Glauben haben als unter Adventisten. Ändert das was an unserer prophetischen Auslegung? Nein. Aber es führt dazu, dass wir mit Demut das predigen. und dass wir es mit Liebe predigen, die Menschen zu gewinnen, nicht wahr? Und ich hoffe, ihr konntet heute Abend so ein bisschen Vorgeschmack bekommen auf das Daniel-Studium. Wir werden morgen ein bisschen andere Aspekte anschauen, nicht so dieses Abfragen von Reichen und so weiter, aber ich wollte euch einfach mal ein bisschen sensibilisieren dafür, dass wir so oft so viele Dinge schon gehört haben, aber wenn wir mal wirklich, wirklich herausgefordert werden, dann sehen wir, dass wir nicht immer mehr das Volk des Buches sind. Wisst ihr, dass wir früher das Volk des Buches genannt wurden? Wisst ihr, was das bedeutet, Volk des Buches? Das bedeutet, dass wenn man früher einen Adventisten gefragt hat, hey, was meinst du zu dem Thema? Oder was meinst du zu dem Thema? Dann haben früher Adventisten nicht einfach ein Video von Walter Veit gegeben oder eine Infovero oder eine Internetseite, wo irgendwelche Videos, sie haben die Bibel aufgeschlagen und jeder konnte sagen, schau her, das glauben wir. Da steht der Vers. So, sie konnten vielleicht nicht auf jede Frage, aber fast jede Frage einen Bibelvers zitieren, sodass die anderen Leute gesagt haben, hey, was immer ich frage, da kommt eine Antwort aus dem Buch. Es ist das Volk des Buches. Und mehr noch, als uns einzupauken, wann jede Jahreszahl ist, sollten wir das wieder in unser Herz hineinbekommen. Und ich hoffe, dass wir heute Abend so ein bisschen den Ruf Jesu gespürt haben. Geh zurück zum Wort und grab ein bisschen tiefer für dich persönlich. Denn ihr seht, all das, was wir gemacht haben, das steht zwischen diesen beiden Buchdeckeln. Das Einzige, was es braucht, ist Zeit. Das kann man nicht über Nacht lernen. Und es braucht ein bisschen Bemühung. Man muss sich halt mal eine Konkordanz nehmen und mal wirklich mal alle Wörter nachschauen. Das kostet Zeit und Bemühung. Aber die Frucht ist eine sehr wunderbare Frucht. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, tut es. Und nach kurzer Zeit werdet ihr Schätze in der Bibel sehen, die ihr nie geahnt habt. Wer von euch möchte sich vornehmen, ab heute Abend, nicht nur die Prophezeiung von Daniel, sondern auch die Prophezeiung der Offenbarung und auch die vielen anderen Kapitel in der Bibel, die vielleicht nicht prophetisch sind, nach diesem gleichen System, nach diesem gleichen Ansatz zu studieren, nicht einfach etwas für bare Münze zu nehmen, nur weil es mein Prediger sagt und wenn er noch so lieb ist, sondern selbst zurückzugehen und selbst die Bibel zu forschen. Kennt ihr die Geschichte von Beröa?
Sie waren edler gesehen als die anderen.
Wer hat dort gepredigt in Beröa? Wer hat dort gepredigt?
Paulus.
Jetzt, damit schließen wir. Wenn Paulus in eure Adventgemeinde kommen würde, oder überhaupt eine Adventgemeinde, was meint ihr wohl, was würden wir heute fabrizieren? Wir würden wahrscheinlich ihm zu Füßen liegen, oder? Wir würden seine Bücher kaufen, noch bevor wir überhaupt seine Predigt gehört haben. Wir wären begeistert. Aber wer von uns würde nach der Predigt von Paulus nach Hause gehen und sagen, okay, das war interessant, was Paulus gepredigt hat. Jetzt schlagen wir mal das Alte Testament auf. Das hatten wir nur, nicht wahr? Das Alte Testament. Und studieren mal anhand des Alten Testaments, ob Paulus recht hat. Habt ihr das mal gemacht, dass ihr nach einer Predigt nach Hause gegangen seid? Ich weiß nicht, Paulus predigt euch nicht, oder? Und gesagt, mal sehen, was Bruder X und Bruder Y gepredigt haben. Mal sehen, ob das wirklich sich auch mit der Bibel verträgt. Habt ihr das mal gemacht? Es lohnt sich zu machen. Nicht um Fehler zu finden, aber um zu vertiefen und um selbst sich das anzueignen. Wer von euch möchte das tun in Zukunft? Was tun? Morgen ist schon die erste Gelegenheit. Wollen wir noch zusammen niederknien für ein Abschlussgebet?